ist halt wirklich nicht das große Consumer-Thema. Ich glaube, das ist zweifelsohne, da sind wir schwach. Ja, die ganze Plattformökonomie in dem Segment haben wir auch verschlafen, ein Stück weg, weil es vielleicht halt auch nicht unsere Domäne ist. Aber definitiv, das Maschinenthema ist unsere Domäne. Wir sind Ingenieure, wir sind Exportweltmeister und wir exportieren halt Investitionsgüter und keine Oliven oder was auch immer.
Wie tagt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
sotechdeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr und sie uns erreichen wollt. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die wir quasi virtuell aufnehmen, wegen der Corona-Krise, nicht in persona gegenüber quasi. Heute bei uns zu Gast ist Harald Zapp. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ein paar kurze Worte zu Ihnen. Sie waren mehrere Jahre Marketingchef bei Cisco Deutschland. Sie haben Relayer mitgegründet, das 2018, glaube ich, von Munich Re übernommen wurde. Und das war damals mit 300 Millionen Euro einer der größten Technologie-Exits in Deutschland. Und 2016 haben sie dann die Next Big Thing AG gegründet. Herr Zapp, ich glaube, ein Motto von Ihnen, glaube ich, ist Innovate or Die, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Also innovieren oder sterben. Gilt das gerade jetzt in der Corona-Zeit noch mal mehr?
Naja, erstmal danke für die Möglichkeit, diesen Podcast hier mit Ihnen zu machen. Ja, ich denke ja. Gerade in der Corona-Krise merken wir, dass Digitalisierung, auch das, was wir jetzt eben gerade machen, ja ohne Digitaltechnik, also jetzt mein früherer Arbeitgeber Cisco Systems Router, damals 88% des Internet-Traffics liefen damals zumindest über die Geräte meines ehemaligen Arbeitgebers. Und daran merkt man ja, dass solche Sachen, solche Applikationen absolut sinnstiftend sind, wenn man sie richtig einsetzt. Gerade in der Krise merkt man ja über die Robustheit der Technologie, wie man halt auch Sachen anders machen kann. Ich meine, natürlich hätten wir uns gerne face-to-face getroffen, aber so geht das ja durchaus auch. Und weil die Frage innovate or die, ich denke, gerade in Krisen ist es wichtig, Geschäftsmodelle nochmal zu überdenken. Teilweise kommen ja auch Geschäftsmodelle dann halt auch in die Krise quasi, ja, durch die externen Gegebenheiten. Und daraus kann durchaus neue Sachen stehen.
Ich hätte einen Vorschlag. Sie können Ihre Firma jetzt umbenennen in nicht Next Big Thing, sondern Next Big Bang. Also sind es ja Personen, die Geschicke bestimmen, ja, auf Steve Jobs oder Bill Gates oder auch von mir aus das nächste große Ding, aber oft stehen dahinter ja Personen, auch die es vorangetrieben. Jetzt merken wir, wie wirklich ein gravierender Auslöser hier Sachen in Bewegung setzt, die man vorher nicht gedacht hätte oder für Möglichkeiten hat. Ist für Sie das auch eine neue Erfahrung, dass es sowas gibt? Das hatten wir ja die letzten, der Krieg war das letzte eigentlich, was wirklich so einschneidende Ereignis gewesen sei, ne?
Ja, absolut. Also den habe ich ja Gott sei Dank nicht miterlebt. Also was Vergleichbares habe ich persönlich noch nicht erlebt. Auch was die physische Limitation der Bewegungsmöglichkeiten angeht. Ich meine, man lebt ja davon, gerade als Startup oder gerade als CEO, Leute zu treffen, Leute zu begeistern. Wir wären jetzt erst vor ein paar Wochen auf der South by Southwest gewesen, allein 400.000 Leute dort im Austausch über neue Technologien und was Technologien mit der Gesellschaft machen. Unter Umständen hat auch politische Systeme verändern, etc. Also Sachen fallen natürlich weg. Und was sehr bedauerlich ist, man versucht das natürlich jetzt, sage ich mal, über andere Medien nachzusteuern. Aber uns wird das schon auffallen. Ich glaube, wir können damit jetzt erstmal leben, dass wir das mehr oder weniger kompensieren. Aber à la longue kommen wir quasi an solchen Begegnungsstätten, Events, Kongresse, Messen nicht vorbei.
Bekommen Sie denn jetzt häufige Anrufe von Startups oder Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die jetzt gerade echt ein Problem haben?
Ehrlich gesagt, nein. Es sind eher, ich merke, dass die Leute mehr Quality Time haben. Ja, ich meine, das ist wirklich der Vorteil. Normalerweise sind gerade Wagniskapitalgeber, Gründer, ich sage das ja, sehr, sehr viel auf Achse, weil sie halt auf den verschiedensten Events, ich sage mal, salopp rumtouren. müssen, teilweise, um halt genau diese Leute zu treffen und zu begeistern über ihre Lösung. Jetzt hat man halt die Möglichkeit, diese Leute an den Schreibtischen anzutreffen. Ja, und halt deshalb sage ich ja, die Zeit im Moment ist sehr, sehr intensiv, fast stündlich getaktet, dass man mit den dementsprechenden Leuten Businesspläne durchgeht, neue Szenarien entwirft. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in der Krise besteht ja auch eine Möglichkeit, über komplett neue Sachen nachzudenken. Man sagt ja so schön immer Paradigmenwechsel, out of the box. Jetzt ist genau die Zeit, Sachen anders zu machen, ja, weil sie halt normal nicht mehr funktionieren.
Ja gut, aber das erfordert ja auch mehr Mut. Ich meine, es ist ja auch schon die Angst da, dass die Investitionen in Startups oder neue Dinge zurückgehen könnten, ne? Dass die Leute ihr Geld eher zusammenhalten.
Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Also wenn Sie Geschäftsmodelle haben, die relativ tradiert im Konsumgüterbereich sind, ja, dann mag es durchaus sein, zum Beispiel ein paar Mobilitätskonzepte, die natürlich jetzt ganz, ganz groß in Frage gestellt werden. Ob es da wirklich drei Stück brauchen, ob da, wie gesagt, eine Lösung dann langt. Und das meinte ich ja auch. Also viele Sachen werden dort in Frage gestellt, auch von den Investoren. Und man sieht das ja auch allen Ortens. WeWork hat ja auch ein bisschen gezeigt, dass da, wie gesagt, die Bäume nicht im Himmel wachsen. Mhm. Ja, dass auch da nüchtern drüber nachgedacht werden muss, was da Sinn macht und was da nicht Sinn macht. Wir beschäftigen uns ja mehr mit dem Thema disruptive Technologie im Bereich Machine Economy, also IoT, Blockchain als Technologie, nicht als Cryptocurrency, und Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, führen wir so ein bisschen zusammen zu dem Thema Machine Economy. Ja, und es gibt ja diese zwei großen Blöcke, halt Informationstechnologie, IT und OT, Operations Technology. Und wir gehen jetzt halt die ganze große neue Welt dieses Internet der Dinge oder Operations Technology an. Und das ist ja zweifelsohne das, was uns die nächsten 25 Jahre beschäftigt. Corona hin, Corona her.
Ja, und gerade jetzt ja sowieso vielleicht, ne? Künstliche Intelligenz, das wird ja vermutlich jetzt gefragt sein, ne? Also gerade in der Krise jetzt mit Corona, und wie können wir diesem Virus Herr werden, mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel?
Richtig, absolut. Ja, also wenn Sie mit den Kollegen sprechen, auch hier in Deutschland gibt es ja da führende Firmen, Arago und Co., die sich damit beschäftigen, die jetzt zum Beispiel halt auch mit dem Fraunhofer und dem Koch-Institut dort Lösungen entwickeln, genau, sag mal, dieses Matching dort möglich zu machen. Wer hat wen dann irgendwo in der Proximity auf 2 Meter, dann über Bluetooth?
Ja, mit Chris Boos haben wir auch den vorletzten Podcast am Montag gemacht, ja, genau darüber. Und das muss man ja wirklich schon sagen, das hat er ja auch gesagt, dass wir das schaffen, innerhalb kürzester Zeit so ein Tool auf die Beine zu stellen, mit Privatsphärenunterstützung. Also das ist schon ein Novum, und das macht uns, glaube ich, weltweit so schnell keiner nach, in 4 Wochen so ein Projekt auf die Beine zu stellen.
Ist beeindruckend, ist wirklich beeindruckend, und es zeigt auch, welche Kompetenz wir in diesen Themenfeldern haben. Das ist halt wirklich nicht das große Consumer-Thema. Ich glaube, das ist zweifelsohne, da sind wir schwach. Ja, die ganze Plattformökonomie in dem Segment haben wir auch verschlafen, ein Stück weg, weil es vielleicht halt auch nicht unsere Domäne ist. Aber definitiv das Maschinenthema ist unsere Domäne. Wir sind Ingenieure, wir sind Exportweltmeister, und wir exportieren halt Investitionsgüter und keine Oliven oder was auch immer. Ja, das heißt also, das ist prädestiniert für unser Thema jetzt, sage ich mal, diese Themen, diesen Maschinenbau in die quasi digitale Ära zu überführen. Ja, also ich meine, Digital Twins und all solche Sachen sind ja schon oft gefallen, also quasi der digitale Zwilling von den realen Gütern. Aber die Frage ist ja, das ist ja nur, ich sag mal, für uns Menschen so ein bisschen das Abbild, dass wir begreifen, was da eigentlich passiert. Ich sag mal, in der reinen Machine Economy wird das ja nochmal ein bisschen anders aussehen, weil dann müssen ja im Prinzip diese Dinge nur für wieder andere Algorithmen begreifbar gemacht werden und nicht unbedingt für uns Menschen.
Wie gut sind wir denn in diesen neuen Technologien? Vielleicht, wenn es um den Konsumenten geht, haben wir schon gerade gesagt, nicht so dolle. Aber wenn es jetzt um Blockchain beispielsweise geht, Internet of Things, wo Sie ja auch viel unterwegs sind, wie gut sind deutsche Firmen da aufgestellt, oder wie gut ist die deutsche Industrie, solche Technologien zu implementieren?
Naja, ich meine, klar, man muss halt immer sagen, es könnte besser sein. Das gehört natürlich ein Stück weg dazu. Ich sage ja einfach nur, der Standort Deutschland ist hervorragend positioniert, genau das zu tun. Aber allerdings, wir dürfen es nicht verschlafen. Das ist schon ganz klar. Ja, das heißt also, wir müssen die Firmen, die Gründer, die Firmen, die mit Gründern zusammenarbeiten, die Wagniskapitalgeber natürlich ermutigen, genau in dieses Themenfeld zu investieren. Zeit, Lebensenergie, Geld, ja, damit wir halt genau diese nächste große Welle halt nicht verschlafen. Genau darum geht es. Und da geht es halt auch um neue, nicht nur Technologie, es geht auch um neue Arten der Zusammenarbeit. Hm. Ja, wie kriege ich denn überhaupt Talent? Wie kriege ich denn überhaupt die Gründer, die traditionell eher sagen, naja, ich gehe zu den Blue Chips oder werde im schlimmsten Fall Beamter, weil dann habe ich ein sicheres Leben. Also ich meine, gerade in so Krisenzeiten wie Corona, die muss ich doch ermutigen, um zu sagen, okay, du bist halt ein Talent, nutz dein Talent und gründe halt eine Firma, bring dich da ein, investiere Lebensenergie, ja, um halt was Neues hervorzubringen, ja, was uns als Volkswirtschaft letztendlich dann auch wieder trägt.
Mhm. Sie investieren ja in Unternehmen, also in Firmen. Jetzt mal so gefragt für die Leute, die Zuschauer, die Sie nicht kennen, oder Zuhörer, die Sie nicht kennen, wo stehen Sie da zwischen Höhle der Löwen und Rocket Internet? Wo findet sich da Ihre Firma? Also was macht den Unterschied aus?
Naja, zum einen, ich meine, es ist nicht so einfach zu erklären, dass wir jetzt bei Höhle der Löwen funktionieren würden. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen mehr. Also jetzt ernsthaft, der Unterschied ist der, wir machen ausschließlich Business to Business im Bereich halt Investitionsgüter. Dieses Thema, ich sage, Maschinenökonomie spricht ja auch ein Stück weg für sich. Also das ist jetzt auch keine Gadgets, wenn wir von IoT reden. Also sag mal für vernetzte Zahnbürsten, was man alles so hört, vernetzter Kühlschrank, alles schön und gut. Aber wir reden eigentlich hier primär eigentlich wirklich um Investitionsgüter, die halt mit Sensorik ausstaffiert sind und darüber halt neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Also ein ganz großes Schlagwort ist Hardware as a Service. Ich meine, wir kennen das aus der Softwarebranche. Früher haben wir uns auch Disketten gekauft oder CDs oder was auch immer und haben dann die Software besessen sozusagen. Heute ist Software as a Service ja gar nicht mehr wegzudenken. Ja, man kauft eigentlich nur noch das, was man benutzt.
Haben Sie ein Beispiel vielleicht für eine Firma, in der Sie gerade investiert sind, wo man das besonders gut sieht?
Natürlich. Aber nochmal vielleicht zur Klarstellung. Also wir sind ja nicht ein reiner Investor. Mhm. Wir sind quasi Inkubator, Beschleuniger, also Accelerator und Operational VC in einem. Ja, das heißt also, wir investieren grundsätzlich nur in Themen, die wir auch selber anpacken, die wir entweder selber gehoben haben oder die wir auch begleiten technologisch. So, dass wir halt wirklich immer in jedem Zeitpunkt einen tiefen Durchblick und Durchstoß haben, was das ganze Thema angeht. Also wir sind kein reiner Investor. Ja. Und da ist zum Beispiel halt so, um auf Ihre Frage zu kommen, dass wir sehr, sehr viel halt auch mit der Industrie zusammenarbeiten. Die Industrie mit einer Idee kommt und sagt, schau, ja, uns ist das und das aufgefallen aus unserem Betätigungsfeld. Meistens sind das vertikale Segmente. Ja, und wir können aber den technologischen Teil nicht leisten, weil wir genau in diesem Punkt Digitalisierung, IoT, Blockchain, künstliche Intelligenz, das ist nicht unsere Domäne. Das ist nicht unser Steckenpferd. Da brauchen wir einen Spezialist, der genau das abdeckt. Und so ergänzt sich das ganz gut. Zum Beispiel, ich verstehe jetzt auch nichts von Immobilienbewirtschaftung. Ja, da gibt's halt große Organisationen, Liegenschaftsverwalter etc., die gewisse Probleme sehen oder die einfach sagen, Herausforderungen sind da. Können wir die mit Technologie lösen, dann bauen wir quasi ein Joint Venture mit denen zusammen, ja, und heben halt genau dieses Potenzial. Zum Beispiel jetzt, sag mal, ganz einfach Verbrauchswerte abzulesen, weiter halt auch ganz, sag mal, gewisse Dienstleistungen dann halt auch elektronisch abzudecken. Ja, also das heißt, das geht dann quasi immer um so eine Art kubernetischen Punkt, wo man sagt, da fängt man an, quasi mit dem klassischen Metering, geht dann hin in den Bereich Anlagen, Überwachung, Anlagenwächter, CO2-Einsparung, Anlagen optimieren, 40% der Heizungen laufen grundsätzlich falsch. Ja, also da ist so auch zum Beispiel was für das ganze Thema Umwelt jede Menge Potenzial drin, da den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zum einen natürlich die Verbräuche zu optimieren, dann halt auch einfach zu gucken, wie oft muss da ein Techniker hin, weil allein das Thema Anfahrt, Abfahrt, Zutrittskontrolle zu den technischen Räumen ist ein Riesenthema. Und all diese Erfahrungen, was jetzt wirklich für das jeweilige Segment ein spannendes Thema ist, das erfahren wir natürlich von den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir maßen uns das nicht an, zu sagen, wir verstehen jetzt was von Immobilienmanagement, wir verstehen jetzt was von Pflege zum Beispiel, ja, oder Security oder Chips, die wir zusammen mit Fraunhofer und Global Foundries in Dresden bauen. Internet of Things Chip der Zukunft der nächsten Generation.
Das heißt, was für Leute arbeiten für Sie? Haben Sie dann Data Scientist, Softwareprogrammierer, also was für eine Bandbreite haben Sie?
50% des Teams sind technologische Kompetenzen. Das geht vom Raumfahrtingenieur bis hin zum Data Scientist. Bis hin aber auch zu den Leuten, die bei uns im Venture Development arbeiten, die quasi halt genau sich diese Trends angucken, die mit den Ideengebern sozusagen in den Sparring gehen, in die Ideation gehen, diese Ideen auch weiterentwickeln. Weil oftmals ist es ja so, das kennen Sie sicherlich auch aus dem Startup-Umfeld, Sie kommen oftmals mit einer Idee, fangen Sie an und enden dann quasi mit einer ganz anderen Idee. Allein darüber, dass Sie sich damit beschäftigt haben, mit dem Thema, dann merken Sie vielleicht, ach, das gibt's ja schon, oder da ist ein anderer Wettbewerber, der hat vielleicht eine bessere Idee. Aber allein dadurch, dass Sie sich halt in diesem Thema halt hereinarbeiten, kommen Sie dann manchmal auf eine viel bessere Idee. Ja, also manchmal ist da wirklich der Weg das Ziel.
Das ist interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten. Ich erinnere mich so an einen Podcast, den wir hatten, da ging es um den ESA-Technologiefonds, die ja Technologien haben und diese dann weitervermarkten wollen, also Startups suchen, die auf diesen Technologien aufsetzen und die verwerten, mehrfach verwerten sozusagen. Dann so Cash on Ledger vielleicht, die eine Blockchain-Anbindung mit einem Maschinenbauer machen, um die Maschinen besser zu vermarkten und zu verkaufen und zu nutzen. Und sie machen nochmal so ein Zwischending. Ne? Da kommen Unternehmen auf sie zu, die eine Lösung brauchen, eine technologische, und sie suchen die dann offenbar, oder? Und finden Startups, die dann da helfen, oder?
Also gerade was Sie erwähnt haben, das ist zum Beispiel ein Startup von uns, Weave, die beschäftigen sich mit Identity Management und Authentication, also der Attestierung von Daten, weil in der Machine Economy ist es halt imperativ, dass Sie den Daten, die Sie bekommen, trauen können. Und jetzt haben wir genau diese Kooperation mit Cash on Ledger, wo wir sagen, okay, die Daten, die die quasi dann nachher in ihrer,
Blockchain,
in ihrem Prozess weiterverarbeiten, und da geht's ja dann auch um Geld, sagt der Name ja schon, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie die Daten von wem auch immer, der dann sagt, die Maschine lief so und so lang, der Silo ist so und so voll, was auch immer der Zustand, der beschrieben wird, der münzt sich ja dann im wahrsten Sinne in bare Münze um, ja, dass der auch wahr ist, dass der nicht manipuliert ist, dass der Sensor, der vorgibt, der Sensor zu sein, auch der Sensor ist, und dass der Sensor, der den Wert hat, ermittelt hat, auch nicht manipuliert war. Ja, also ich meine, wir Menschen kennen das ja. Wir sind ja quasi, wir haben quasi unser Google und da ist jede Menge Informationen drin, aber wir können das interpretieren. Wir können sagen, ja, okay, das ist Fake News. Ich meine, der eine kann es, der andere vielleicht weniger. Aber dadurch, dass wir eine gute Allgemeinbildung haben, die hilft da, können wir einschätzen, ja, das kann in etwa sein, das kann nicht sein. Vielleicht überprüfen wir dann noch 2, 3 Quellen und dann machen wir unsere Meinung fest. Ja, in der Machine Economy ist das halt deutlich schwieriger, weil sie keine Interaktion mehr haben. Da ist kein Mensch mehr dazwischen. Das heißt, wenn ein Sensor meldet, das ist der Wert, und der wird halt in die Blockchain übertragen und löst halt eine Transaktion aus, meinetwegen eine finanzielle, oder es kann auch einfach ein Roboter sein, der halt einfach zugreift. Mhm. Es ist besser, dass die Information stimmt und nicht manipuliert ist.
Das ist interessant. Ich überlege gerade, wir müssten mal, wenn wir uns wieder treffen dürfen, machen wir mal eine SoTech-Deutschland-Konferenz, weil da fällt mir noch ein Unternehmen ein, was da auch in diesen Prozess passen würde, Celonis, mit denen haben wir ja auch mal gesprochen. Ja. KI-Prozess-Analyse, also wenn man das alles mal überlegt, die Leute, die wir alle schon hatten, wenn man die in einen Topf wirft, was doch für ein komplexes Gebilde in Deutschland da rauskommt, ne? Was da alles möglich
wäre. Absolut, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Wir müssen hier in Ökosystemen denken. Ja, Sie haben das ja vorhin gesagt, ich habe ja fast 30 Jahre für amerikanische Firmen gearbeitet. 10 Jahre an der Ostküste, dann die 20 dann an der Westküste, unter anderem halt 15 für Cisco. Der Vorteil ist dort halt in Ökosystemen und in Clustern zu denken. Und jetzt ist auch dieses Thema, diese Initiative, diese Hub-Initiative von der Bundesregierung und der Bitkom. Und dort sind wir ja auch der offizielle IoT-Hub in Berlin, mit einigen anderen Partnern. Aber genauso müssen wir denken in Clustern. Wir müssen halt Ökosysteme bauen. Wir müssen halt einfach sagen, okay, das kann der gut, das können wir gut. Ja, da gewinnen wir Zeit. Ja, wir haben sowieso nicht genug Kompetenzen. Ja, allein bei uns im NBT-Team sind 23 Nationen, weil wir die Talente aus der ganzen Welt quasi für uns gewinnen müssen, weil wir allein aus dem deutschen Bildungsniveau das gar nicht schaffen würden. Ja, weil teilweise sind die Leute nicht so bewusst unterwegs, dass sie sagen, ja, ich gebe halt, wie gesagt, den sicheren Job irgendwo auf. Und teilweise haben sie auch noch einfach nicht die Ausbildung. Ja.
Ist das das, wenn Sie das so beschreiben, was Sie auch mit Demokratisierung meinen? Ich habe so ein paar Interviews gelesen, wenn Sie über die neuen Technologien und so weiter reden, dass es auch immer um Demokratisierung geht. Meinen Sie das damit?
Nee, das meine ich damit nicht. Also das ist ein anderer Aspekt. Ich sag mal so, was wir mit der Demokratisierung meinen, ist ja auch ein Stück weg der Datenhaltung. Also im weiteren gefassten Sinn ist es ja, wir haben jetzt über die Blockchain, über die Distributed Ledger Technology halt die Möglichkeit nicht der zentralisierten Datenhaltung, sondern der dezentralen Datenhaltung. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Zins Milliarden von diesen Sensoren irgendwann mal 2025, sprechen verschiedene Marktforscher, der eine von 70 Milliarden, der andere von 250 Milliarden. Spielt eigentlich gar keine Rolle, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ja, so. Die produzieren alle Daten. Ja, diese Sensoren gehören typischerweise ja jemand. Also wie gesagt, wenn sie Investitionsgütern drin sind, dann gehören sie halt entweder dem die Maschine gehört oder das Auto oder. Oder es gibt halt auch ein paar, wir hatten es ja vorhin, ist nicht unser Beritt, aber es gibt auch ein paar Konsumthemen. Ja, so. Jetzt ist ja die Frage, wem gehören die Daten und wie können Sie diese Daten kommerzialisieren? Ja, wenn Sie sich halt die großen Bewertungen der Googles und der Facebooks ansehen, ja, die im Prinzip die Daten, die wir Ihnen freiwillig spenden, quasi kommerzialisieren, können wir das ganze Thema ja auch umdrehen. Und das meinte ich ja auch, sagen wir mal, mit großen Paradigmenwechseln im Bereich ITOT, also Operations Technology. Jetzt haben wir halt Distributed Things und wir haben halt Distributed Ledger Technologies, also Distributed Datenbanken. Ja, was spricht jetzt eigentlich dagegen, wenn wir jetzt eine Technologie entwickeln, die es Ihnen möglich macht, Ihre Daten zu kommerzialisieren? Ja. Das gilt für den Consumer, also für den individuellen Gebrauch genauso, aber auch wie für die Firmen. Mhm. So, das Thema weitergedacht heißt natürlich, aber diese Daten müssen auch attestiert sein, weil die Daten, die nicht attestiert sind, sind nichts wert. Weil dann kann ich ja auch wieder Fake News verbreiten und kann einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt halt einfach der und der Wert, wenn ich dafür halt meine 2 Cent oder was auch immer bekomme. Ja, also das meinen wir so ein bisschen mit Demokratisierung in dem Kontext der Daten und des Datenwertes und auch dem, der im Prinzip dafür bezahlt hat, dass die Maschine das Ding, die Daten liefert, entweder die Zustandsdaten des Gerätes oder halt die Nutzerdaten, also zweierlei. Und ich würde dann auch nochmal einen Schritt weitergehen. Da haben wir auch einige, wenn nicht einige, 1, 2 Startups, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Wie können denn Dinge, die quasi am Internet hängen, am Strom hängen, genug Prozessor-Power haben, denn Teil des Netzwerks sein? Und also quasi als Node, ja, irgendwelche Aufgaben übernehmen. Ja, und so für den Benutzer auch Geld verdienen.
Der Kühlschrank, der dann eigentlich nur kühlt den ganzen Tag und aber auch einen Prozessor hat und auch mitrechnen kann, oder?
Ja, genau. Also hinter Ihnen ist ja so ein Fernseher, zum Beispiel so ein Smart-TV, müssen Sie sich nur vorstellen. Die hängen ja heute alle am Internet, die hängen alle am Strom und sie werden halt bestenfalls mal vielleicht 20% gebraucht. Also bestenfalls. Ja, ansonsten sind die halt einfach idle und hängen an der Wand. Ja, sie haben also große Rechenleistung, weil sie haben Upscaling, sie haben Grafikprozessoren drin und. Ja, was spricht denn jetzt dagegen, wenn man die richtige Software und die richtige Verknüpfung dort herstellt, dass dieses Smart TV für Sie jetzt Geld verdient?
Also wenn es jetzt nicht auch. Das sind ja schon fundamentale Fragen am Ende, ne? Einmal sowohl für den privaten Nutzer als auch am Ende dann vielleicht für Firmen. Wo stehen wir da in der Diskussion? Wie weit sind wir? Also einmal ist ja die technologische Seite, aber auch, dass wir da wirklich ein Geschäftsmodell oder draus machen oder die Leute profitieren davon und ihre Daten nicht einfach so hergeben für nichts oder sich darüber bewusster werden, was sie mit ihren Daten machen.
Wir stellen jetzt gerade fest, der Smart TV, der Gute, der kann ja nicht mal Videotelefonie, also ich kann ja nicht einfach meinen Fernseher anschalten und jetzt mal.
Ja gut, das ist wieder was anderes.
Es muss so ein bisschen zusammenkommen, deshalb sagte ich ja, das hatten wir anfangs, das Gespräch ist ja auch schon gesagt, in Ökosystemen. Ja, also ich kann jetzt das mal so ein bisschen aufzählen. Also zum Beispiel ein Chip, den wir bauen mit Global Foundries und Fraunhofer. Ja, eine rein deutsche Entwicklung aus verschiedensten Gründen auf Basis der RISC-V-Architektur. Ja, und dort ist zum Beispiel eine Enklave drauf, die halt genau diese Absicherung macht, also die Trusted Execution Environment. Also das heißt, der eine Prozess kontrolliert den anderen. Ja, das spielt hervorragend zusammen mit unserem anderen Startup, das sich halt genau softwareseitig damit beschäftigt, quasi ein Operating System zu bauen, diese Sicherheitsanforderungen sicherzustellen. Ja, also das, was ich vorhin beschrieben habe, dass quasi der Prozess kontrolliert wird, der dort abläuft, ist die richtige Firmware drauf, wurden die Daten mit dem richtigen Thema entwickelt und so weiter und so fort. Ja, das führt wieder dazu, dass wenn diese Chip-Generation halt in dem nächsten Smart-TV verbaut wird, ja, dass sie automatisch dann sagen können, dadurch, in dem Kernel haben wir 5 RISC-V-Prozessoren drauf, dass wir sagen, in dem einen könnte zum Beispiel jetzt halt auch ein Wallet gehalten werden, also ein Krypto-Wallet gehalten werden. Und in den anderen Prozessoren könnte zum Beispiel jetzt halt irgendein Staking-Prozess ablaufen. Ja. Aber gerade beim Staking brauchen Sie halt auch diese Sicherheit. Ja, das hat, wenn Sie staken, also das ist ja Proof of Work, Proof of Concept, Proof of Work, Proof of Concept, dass ich sage, naja, ich mache hier nicht diesen irrsinnigen, aufwendigen, energieverbrauchenden Staking-Prozess, sondern ich gebe quasi einen Fund rein. Ja, und damit garantiere ich im Prinzip, dass ich diesen Staking-Prozess ordnungsgemäß durchführe. Und dann ist ja auch wieder ein Stück weg Geld im Spiel. Ja, das heißt also, ich muss schon ein Stück weg dort zusammendenken, wenn ich gewisse Sachen entwickle. Und das ist ein Stück weg genau das, was wir tun, auch in unseren Startups. Also wir müssen immer gucken, deshalb sage ich ja, wir investieren nicht einfach nur, wir bauen auch das, was es noch nicht gibt, unserer Meinung nach. Das ist also eine ganz, ganz große Unterscheidung, dass wir nicht einfach nur schauen, was kommt da vorbei und wir denken, ah, das ist eine nette Idee, ja, sondern dass wir ganz explizit schauen, oh, schau mal, das ist eine spannende Sache, die gibt es noch nicht. Lass uns da mal reingehen und investieren.
Ja gut, die Menschen, die sich nicht damit auskennen, geht natürlich ja um diverse Sachen wie Blockchain und andere Sachen. Vermute ich jetzt, was Sie meinen dahinter. Genau. Ich denke, viele das noch nicht so kennen und schon gar nicht damit rechnen, dass der Fernseher das irgendwann mal machen können muss oder soll. Das ist halt Zukunftsmusik wahrscheinlich noch lange hin, oder? Bitte? Noch lange Zukunftsmusik, bis das mal Realität wird, oder?
Gar nicht. Also das ist ja ähnlich, so ein bisschen, Sie brauchen die nächste Chip-Generation, ja, und Sie müssen im Prinzip die nächste Chip-Generation halt vordenken. Und wenn dieses Vordenken halt aus Deutschland kommt, wenn wir halt genau das in Silicon Saxony halt bauen, ja, auch, dass wir sagen, okay, wir machen halt auch das ganze Layout hier in Deutschland aus Sicherheitsthemen, also ich meine, da spielt das ganze Thema digitale Souveränität halt auch wieder rein, zu sagen, okay, Huawei, die Diskussion, ja, 5G, lassen wir uns entweder von der einen Seite abhören oder von der anderen Seite. Ja, oder sind wir überhaupt ertüchtigt, so Technologie überhaupt nochmal selber hinzukriegen? Ja, und das ist zum Beispiel halt auch so ein Thema zu sagen, ja, da muss man gewisse Themen halt einfach vordenken. Das ist keine einfache Sache, ist keine billige Sache, es ist keine schnelle Sache. Es dauert immer ein bisschen länger. Aber es ist ein riesen Zukunftspotenzial, genau dort dann wieder aufzubauen und dann zu denken, okay, in Ökosystemen, wie kann dieser Chip wieder von der nächsten Software-Generation benutzt werden, welchen Services können wir da drauf aufbauen. Das ist ja genau das, was in Silicon Valley passiert ist. Mhm. Ja, nur wenn man die Technologie benutzt, wenn man sich damit beschäftigt, kann man die weiterentwickeln. Man kann auch für sich entscheiden, ist sie gut oder ist sie schlecht. Ja, aber man muss sich einfach damit beschäftigen. Ja, und wenn man das Thema halt auch nicht angeht und wenn es auch dicke Bretter sind und die nicht angeht, dann werden wir halt auch hier den Zug verpassen.
Aber da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus mit meiner Frage, weil Sie ja auch, das ist ja dann die Demokratisierung, das neue Ökosystem, was wir, glaube ich, in Europa wahrscheinlich relativ schnell alle überzeugen können, dass wir das wollen, in den USA vielleicht auch, China hoffentlich auch, aber wird das dann den Austausch mit solchen Ländern, wo wir dann eh häufiger mal Streit haben, was, sage ich mal, faire Wettbewerbsbedingungen angeht, macht es das dann einfacher mit solchen Systemen?
Ja, ich sage ja nicht unbedingt einfacher, ja, aber Sie brauchen doch zumindest mal eine Position.
Ja.
Also ich meine, wenn Sie keine Verhandlungsposition haben, also auch nichts zu bieten haben und auch keine Alternativen haben, dann sage ich mal persönlich aus meiner gemachten Erfahrung, dann ist Verhandeln schwierig. Ja, dann können Sie sich im Prinzip ja halt auch einfach nur noch auf den Rücken legen und können halt, wie vorhin schon gesagt, sich überlegen, das kleinere Übel zu wählen. Ja, aber eine echte Alternative haben sie ja nicht.
Ja, ich...
Da sind jetzt auch ganz deutlich Bestrebungen in der EU zu sehen, die das Thema adressieren wollen und einfach auch, sagen wir, die Digitalökonomie in Europa zu stärken.
Genau, könnte da jetzt so diese Corona-Krise... Könnte die nicht auch in sowas einen Schub geben, ja? Dass man, jetzt ist sowieso alles runtergefahren. Jetzt können wir auch über solche Dinge mal nachdenken und sagen, warum ist sowas nicht möglich, dass wir unsere Daten vermarkten, ne? und so weiter. Man kann doch jetzt alles denken, oder?
Ja, natürlich, das hatte ich ja anfangs gesagt. Also ich meine, solche Krisen bieten ja auch immer riesige Möglichkeiten, mal aus der Box zu denken, einfach mal eingetretene Phasen, Pfade, die man sowieso mal verlässt, weil man halt, wie gesagt, Sachen anders machen muss, vielleicht mal den Betrachtungswinkel einfach geändert hat und dann auf neue Ideen kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Ideen jetzt, sagen wir mal, aus der Corona-Not geboren sind, ja, sondern also die haben wir schon lange vorher mehr oder weniger eruiert, weil wir schon seit ein paar Jahren am Machen.
Ja, letzte Frage. Ist bei uns immer eine Schulnote, also sehr gut bis ungenügend, 1-6 in Ihrem Spezialbereich. Jetzt ist die Frage, was
nehmen Sie? Der ist ja sehr groß.
Der ist sehr groß.
Blockchain, KI, IoT, Finanzierung, Startups.
Ja, aber in Bezug auf Deutschland, wie Deutschland aufgestellt ist, wenn wir jetzt vielleicht an die Industrieanwendung von diesen neuen Technologien, Implementierungen, wie weit sind wir da, wenn man da eine Schulnote gibt?
Wenn Sie
Ihren
Bereich so überblicken, den Sie überblicken.
Ohne jetzt sich alleine nur zu bewerten natürlich, was wahrscheinlich dann sehr gut wäre, aber...
Im Gesamtkontext würde ich, wenn Sie mich jetzt so fragen, eine gute 3+, also auf Schulnoten.
Ja, genau.
Würde ich jetzt, sag mal, uns dort geben. Ja, also wir sind gut aufgestellt, das ist unsere Domäne. Things, Investitionsgüter, all diese Themen, die ich schon genannt habe, das liegt uns. Ja, Digitalisierung halt nicht so. Ja, jetzt müssen wir es halt einfach schaffen, dort halt ein bisschen Kraftakt an Hebel anzusetzen und dort einen Unterschied zu machen. Ja, und das fällt halt, ich sage, da habe ich im Moment mehr Angst vor China als vor Amerika. Das fällt den Amerikanern auch nicht so leicht. Sie sind halt eher im Thema Konsum, sie sind halt eher im Thema Gleichschalten. Deshalb funktioniert das ganze Thema Plattform ja auch so gut. Also da habe ich im Moment mehr Bedenken, wenn ich nach China schaue, und da war ich jetzt einige Male. Dann gucken wir halt einfach an, dadurch, dass die halt ganze große Infrastrukturprojekte auf der grünen Wiese bauen, können die halt, wie soll ich sagen, ganzheitlicher denken. Ja, also ob das Mobilitätskonzept des Smart City und so weiter ist. Also das, was wir, so wie das heißt so schön, bei 33.000 Fuß die Turbine wechseln müssen, im laufenden Betrieb quasi. Gerade wenn wir über Smart Cities und Elektromobilität nachdenken, so kann das China halt einfach machen. Die bauen halt einfach dann eine Megacity mit 14 Millionen Leuten aus der Retorte. Ja, das ist halt fantastisch. Mal ganz anders an Sachen rangehen und denken. Und dann haben Sie es ja auch schon gesagt, wir haben auch ganz andere Möglichkeiten, Marktteilnehmer einfach dazu zu zwingen, gewisse Daten halt einfach preiszugeben, sonst machst du bei dem Spiel halt nicht mit.
Nicht mit, ja.
Harald Zapp, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke, und ich hoffe, wir sehen uns demnächst persönlich.
Ja, das wäre schön. Ja.